Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Hier sind Kathi, hi.
Hallihallo.
Und ich, Paul, und wie zuletzt auch, wenn wir beide hier beim Telestammtisch vorm Mikrofon sitzen, geht's auch heute um ein Filmfestival. Zuletzt waren wir mit Olli zusammen beim Docfest München, dann beim iranischen Filmfest, das und viele Casts zu den aktuellen Kino- und Streaming-Neustarts findet ihr wie immer bei uns im Podcast-Feed. Und heute sind wir ein bisschen südwestlich von München beim 19. Internationalen Fünf-Seen-Festival.
Ja, und Fun Fact, ich habe gelernt, es gibt das Fünf-Seen-Land und deswegen heißt das Festival so. Und es hat nichts mit irgendwie Seen, weil auf Englisch also zu tun. Ich war also, Geografie und ich sind definitiv Freunde. Und dort findet das Festival nämlich auch statt vom 9. bis zum 16. August. Also wenn das ihr hört, also zum Release hört, läuft das gerade. Und dort werden über 130 Filme gezeigt in verschiedenen Kategorien. Es gibt auch Wettbewerbe zu Spiel, Dokumentar und Kurzfilmen und Publikumspreise und sonst auch allerhand Zeug. Und das findet statt nämlich in 4 Städten in dem Fünf-Seen-Land, deswegen der Name, nämlich in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weißling. Und was ich eigentlich ziemlich geil finde, es gibt anscheinend auch Open-Air-Kinos.
Ja.
Aber im schönen Ambiente. Muss man halt schauen, wie das Wetter ist. Ja.
Vielleicht im schönen Ambiente, so ganz können wir das jetzt nicht sagen, weil wir haben es mit etwas Distanz aufgenommen, beziehungsweise hatten die Möglichkeit, mit etwas Distanz aufs Festivalprogramm zu schauen. Vielen Dank auch da nochmal für die Möglichkeit. Und wir haben uns aus dieser, ich glaube, es ist mittlerweile die 19. Ausgabe des Festivals, ein paar Filme rausgepickt, wie gesagt, aus verschiedenen Kategorien, die wir euch dann gleich nennen, wenn wir soweit sind. Und genau, erstmal, hattest du jetzt sonst noch was vorab?
Nö. Ich wusste nicht mal, dass es Fünf-Seen-Land gibt und hier bin ich und rede über Festival dort. Also, allein dafür war es wert.
Ich dachte, du hast uns noch alle fünf Seen jetzt hier mitgebracht.
Oh ja, doch.
Mit einem kleinen Kurzreferat.
Ah ja, ich habe in den letzten Tagen viel zu viel über das, das Fünf-Seen-Land gelernt, weil dann irgendwie das Rabbit Hole doch groß wurde. Also laut Wikipedia sind es Ammersee, Starnbergsee, Wörthsee, Pilsensee und Wesslingersee. Und es gibt auf Wikipedia, gibt es auch eine Luftaufnahme vom Fünf-Seen-Land, aber das ist nur ein See oben. Ja.
Sehr schön. Fokus des Festivals, das können wir vielleicht noch so ein bisschen vorneweg schieben, sind vor allen Dingen Filme aus Mitteleuropa, beziehungsweise auch viel, was aus Deutschland kommt. Da werden wir auch gleich drauf eingehen, auf den einen oder anderen. Und auch wenn ich dieses Wort persönlich nicht sehr gerne in den Mund nehme, aber das Festival beschreibt sich auch so oder wird zumindest von vielen Seiten so beschrieben als Arthouse-Festival. Also da sind auch Filme, die man vor allen Dingen dieser Gattung zuordnen möchte, wenn man denn das als Gattung ansehen möchte. Wir starten mit einem Film, den ich vor einer ganzen Weile bei der Berlinale schon mal gesehen habe. Deswegen, ich habe ihn noch in Erinnerung, du hast ihn aber vielleicht noch ein bisschen präsenter, denn du hast ihn jetzt erst vor ein paar Tagen gesehen. Das ist ein österreichisch-deutscher, schweizerischer Film, eine Koproduktion.
Ja, alle einfach rein dort, ist okay.
Von Johanna Moder und trägt den Titel Mother's Baby.
Genau, und also er spielt auf jeden Fall in Wien, das heißt, irgendwo ist der Österreich auf jeden Fall auch mit drinnen. Und der Film handelt von Julia, die mit ihrem Mann, ich glaube, er heißt Georg, die möchten gerne ein Kind bekommen, das klappt aber alles nicht so gut und dann entschließen sie sich für künstliche Befruchtung. Und der Arzt, der ihnen das macht, der ist von Anfang an so, ah ja, ihr braucht nur einen Versuch, das klappt hundertprozentig und ist sich der Sache auch super sicher. Und siehe da, es klappt tatsächlich dann auch und sie bekommen ein Kind, das aber nach der Geburt gleich mit Verdacht auf ja zu wenig Sauerstoff oder dass es halt keinen Sauerstoff bekommt, von ihnen weggenommen wird. Und wie sie das Kind zurückkriegen, schafft es die Julia irgendwie nicht, so richtig eine Bindung dazu aufzubauen und ist dem Kind, also ist das Kind irgendwie fremd und eigenartig und auch mit der Zeit dann, ja, die Klinik, in der sie war, der Arzt, bei dem sie war und alles drumherum und die Umstände der Geburt. Und sie versucht halt herauszufinden, ob das vielleicht nur im Kopf ist oder ob da tatsächlich was dran ist.
Genau. Gespielt wird diese Julia von Marie Leuenberger, die auch, so vermerkt es zumindest, die Seite des Festivals bei jeder Vorstellung mit dabei ist und auch bei einem kleinen Filmgespräch mit dabei sein wird. Wenn ihr also die Chance habt oder euch der Film interessiert und ihr die Möglichkeit habt, auch eine Vorstellung da beim 15 Film Festival zu besuchen von Mattes Baby, dann gibt es da auch die Möglichkeit, mit der Schauspielerin ins Gespräch zu kommen. Und ja, über den Film sprechen kann man definitiv.
Schwierig,
denn
ja.
Aber ich meine, er bietet ja wirklich was an. Allein schon, dass er halt sich über lange Zeit diesen Zustand oder diesen sehr ungewissen Zustand bewahrt und den auch sehr gut auf die ZuschauerInnen überträgt. Wie sich halt diese Mutter oder diese Frau fühlt, nämlich mit diesem Kind, und aufgebaut oder inszeniert ist er eigentlich ganz gewöhnlich Richtung Fernsehfilm, aber trotzdem ist da die ganze Zeit durchgängig, du hast es mir irgendwann geschrieben, sag mal, ist das ein Horrorfilm?
Ja.
Weil ständig irgendwie diese Stimmung in der Luft liegt.
Er hat durchgängig irgendwie so ein Horror-Vibe. Es gibt auch auf der Seite vom Festival sind so drei, also der Trailer sind zwei so Bilder, und als eines das Bild ist, wo von unten in diesen Stiegenaufgang gefilmt wird, das ist ein Spiralenstiegenaufgang mit so drei Ballons und sie schaut da so runter. Und das könnte halt straight out auf einem Horrorfilm auch sein. Und auch viele andere Szenen, wo ich so gedacht habe, so, also, wenn es Landimus auf einmal wieder ausstehen würde, würde es mich auch nicht wundern, weil ich gar nicht einschätzen konnte, in welche Richtung das geht, der wirklich bis auf, ich sage jetzt mal, bis zu den letzten drei Minuten hin auch diesen Vibe und diese Spannung auch aufrechterhält und dadurch halt natürlich auch damit spielt, so viele oder eigentlich alle aus ihrem Umfeld, auch ihr Mann, sind irgendwann so, yo, sucht ihr doch Hilfe. Und das ist auch, also normal, dass es bei Frauen halt vorkommt nach der Geburt und alles. Aber sie ist halt der festen Meinung, dass da was nicht stimmt und dass sie diese Sache auf den Grund gehen möchte. Und ja, das ist spannend, ihr dabei zuzuschauen und auch, wie sie das halt auch alleine versucht, wenn ihr niemand mehr glaubt. Ja, wie gesagt, ich hätte es nicht gewundert, wenn dann auf einmal Jumpscares kommen. Ich konnte den Vibe gar nicht einschätzen.
Ja, darauf verzichtet der Film ja komplett, aber gegen Ende oder am Ende eigentlich gibt's dann so einen kleinen Schlenker in vielleicht noch in ein anderes Genre als jetzt dem Drama oder Thriller, je nachdem, wie man es einordnen möchte. Das nehmen wir aber hier an der Stelle, glaube ich, nicht voraus. Gesprächspotenzial bietet das auf jeden Fall auch. Auch inwiefern das, was da passiert, dann Realität ist oder in diese Realität passt oder was auch immer. Also
oder
darüber
wie tief die Metapher ist.
Genau, richtig. Was ich an diesem Film halt auch spannend finde, dass man hat zwar die ganze Zeit eben Julia im Mittelpunkt und trotzdem wird ihr komplettes Umfeld oder die kompletten Figuren oder die Welt, in der sie eben lebt und Mutter ist, um sie herum so auch ein bisschen charakterisiert und vielleicht auch nicht nur das, dass sie eben diese Bindung nicht spürt, sondern auch so ein bisschen dieses Rollenbild der Mutter, gegen welches sie sich vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst oder bewusster wehrt.
Ja, auf jeden Fall, weil sie dann auch, sie ist Dirigentin und hat dann auch das Gefühl, dass sie halt aus ihren, ich weiß, Stücken oder kann man das nennen, aber aus den Produktionen, sag ich jetzt mal, rausgedrängt wird, weil sie jetzt halt ein Kind hat und es halt im Mutterschutz war und halt eine Zeit lang nicht gearbeitet hat. Und das ist auch noch ein Aspekt, warum sie sich halt auch dann vielleicht von dem Kind entfernt, weil sie halt nicht das aufgeben will, für was sie steht und die Person, die sie ist, nur weil sie jetzt ein Kind hat.
Mhm.
Ja, und ich muss noch sagen, ich finde es immer schön, in Filmen die Wiener U-Bahn zu sehen.
Ja, da, ich weiß nicht, weckt das in dir Nostalgie oder was weckt das in dir?
So ein bisschen Heimweh weckt das in mir. So, weil das die ranzigen U-Bahn-Waggons sind, denke ich mal, ja, hat doch was.
Hast du noch was?
Nö, zu Mothers Baby nicht, aber ich habe einen Film gesehen, den hast du, glaube ich, nicht geschaut, oder?
Sugarland, nein.
der auch im, also um den im Wettbewerb, das so nennt man das, im Wettbewerb des Festivals läuft. Der ist auch in Österreich, also zumindest, ich finde, komplett österreichisch ist, aber zumindest auch, nein, da steht zumindest Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien, also noch mehr Länder dabei als bei Mothers Baby.
Mitteleuropäische Koproduktion.
Genau, ja. Und der Film handelt von Iga, die mit ihrem Auto oder mit dem Auto ihres Ex-Freundes eigentlich von Wien nach Schottland fährt, um ihm das Auto zu überbringen, weil sie haben sich getrennt und er ist halt nach Schottland gegangen und eigentlich ist es sein Auto und deswegen fährt sie jetzt von Wien nach Schottland, um das Auto dort zu lassen. Und dann auf einer Raststätte Ethan aufgabelt, ein Brite, der irgendwie auf ihrem Weg gelandet ist und zurück nach Großbritannien möchte. Und nach ein bisschen Überredungskunst beschließt sie, ihn mitzunehmen. Und das klingt jetzt wieder auch der Anfang von einem Horror-Movie, aber ist es auch nicht. Also im Prinzip fahren die beiden dann in diesem Auto einfach Autobahn nach Autobahn nach Autobahn nach Autobahn nach Autobahn bis in die UK und dann halt sie weiter nach Schottland. Und ja, also viel mehr passiert in diesem Film auch nicht. Also sie fahren halt ganzen Tag Auto, jede Nacht schlafen sie in irgendwelchen mehr oder weniger schönen Raststätten. Sie ernährt sich hauptsächlich von Kaffee und Zigaretten, ne? Weil das ist so mit das, also 90% der Zeit das Einzige, was man sie irgendwie zu sich nehmen sieht. Und ja, der Film lebt von seinen Vibes. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Sie fahren halt da, die Landschaft ist ja meistens jetzt nicht ganz so geil, weil sie irgendwo mitten auf der Autobahn ist. Und fahren halt dann bis an die, ich glaube, französische Küste und dann mit der Fähre, mit der Autofähre halt rüber. Also ich fand ihn manchmal sehr platt und sehr kalenderspruchmäßig von den Plattitüden, die sie beide teilweise raushauen. Aber er lebt definitiv von der On-Off-Chemie zwischen den beiden, also zwischen Iga und Ethan, wo es auch nie irgendwie jetzt romantisch wird, sondern sie einfach sich einigermaßen anfreunden, obwohl beide da auch eher so vielleicht ihre Probleme mit Menschen haben und auch nicht so ganz wissen, was sie zur Zeit vom Leben wollen. Und eigentlich wollte die Iga auch nur ihren Schmerz damit verarbeiten oder irgendwie damit klarkommen, indem sie jetzt alleine stundenlang, kilometerweit im Auto halt durch 15 Länder fahren und gabelt den Ethan dann da halt auf. Ja, wie gesagt, der lebt sehr von seinem Vibe. Das ist kein aufregender Film. Da gibt es keine Action. Der wird nie wirklich laut. Der wird nie wirklich dramatisch, sondern der driftet halt so vor sich hin.
Aber kein deutsches, österreichisches Drive My Car.
Nein, 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 das nicht. Es gibt keine coole Szene, wo sie die Hände oben beim Auto rausstrecken und ihre Zigaretten in der Hand haben. Das nicht. Und die Dynamik zwischen beiden ist auch eine andere wie bei Drive My Car. Ja, wie gesagt, auf das muss man sich einlassen. Der ist nicht schnell, der dauert aber auch nur, ich glaube, nicht mal 1,5 Stunden. Also auf die Zeit kann man das schon machen. Ist irgendwie ein schönes Abbild von Leuten, die sich einfach denken, fuck it, ich mach das jetzt einfach, um damit irgendwie klarzukommen. Ja.
Wir haben noch einen Film gemeinsam gesehen. Auch aus dem Bereich 15 Filmwettbewerb oder die um den Filmpreis konkurrieren. Und das ist...
Alles mit Bindestrich, bitte.
Ja. Und das ist auch wieder eine Koproduktion ganz vieler Länder und unter die europäischen Länder haben sich in dem Falle auch noch Katar und Südafrika gemischt. Das ist ein Film, der heißt The Settlement und ist von Mohamed Rashad, der wie die Hauptdarstellerin von Mother's Baby auch bei den Filmgesprächen, bei den Vorstellungen mit dabei sein wird.
Das finde ich sehr schön. Das spotte ich auch im Go Shore. Also ich war auf diesem Kurzfilmfestival in Nijmegen das Jahr. Und das fand ich immer schön, wenn die Filmschaffenden, sei es Schauspielende, sei es Regieführende oder was auch immer sie sonst machen, oft anwesend waren, um dann bei ihren nach den Filmen Fragen zu beantworten. Ne? Und das hat schon immer was und addet immer irgendwie dazu, der Erfahrung dazu, wenn man wirklich ja irgendwie die Gedankenwelt einkochen kann und denen was so immer einem den Fingern brennt, fragen kann und die sehr, sehr glücklich sind, alle Fragen zu beantworten.
Ja, definitiv. Und ein Film, über den es sicherlich auch das eine oder andere zu erzählen gibt, ist eben sein The Settlement. Es ist ein Film über Hossam, der ist 23 Jahre alt und der tritt eine neue Stelle in einer Fabrik in Alexandria an. In dieser Fabrik ist sein Vater vor nicht allzu langer Zeit bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und ja, dieses Jobangebot oder ja, diese Stelle, die ist so ein bisschen als Wiedergutmachung oder als Entschädigung,
als Settlement halt.
Genau, als Settlement, dass das jetzt halt nicht so an die große Glocke vielleicht gehängt wird. Aber Hossam braucht diesen Job auch. Er muss seine Familie oder muss den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdienen, jetzt da der Vater gestorben ist. Und zu dieser Familie gehören zum einen seine kranke Mutter, die zu Hause lebt und eben immer wartet, bis die Söhne zurückkehren. Und da habe ich es jetzt auch gleich schon gesagt, er hat auch noch einen Bruder, den jüngeren Maro. Und dieser ja schmeißt sozusagen die Schule, folgt seinem großen Bruder mit in die Fabrik. Und in dieser Fabrik herrscht noch so ein bisschen Spannung. Er arbeitet dort auch mit den Männern zusammen, die natürlich auch seinen Vater kannten. Und einige davon munkeln, dass er vielleicht jetzt Vergeltung üben möchte dafür, was seinem Vater zugestoßen ist. Und das Ganze wird auch sehr, sehr ruhig erzählt, spitzt sich aber dann an der einen oder anderen Stelle auch zu.
Ich finde, wenn Spannung greifbar wäre, also Spannung ist im Sinne von Konfliktpotenzial, dann wäre dieser Film 3D. Also dieser, auch wenn es, also klar, es fängt gleich an mit einer Szene, wo sehr viel geschrien wird, dann dauert es mal lange, bis man wieder auf einen Konflikt kommt, wo die beiden auch aktiv involviert sind. Aber selbst in dieser Down-Phase, sage ich jetzt mal, ist zwischen all diesen Figuren, sei es zwischen den beiden Brüdern, sei es zwischen dem älteren Bruder und der Mutter, sei es zwischen all diesen Arbeitern dort in der Fabrik untereinander oder auch mit den beiden, ne, da ist so viel aufgeladene und aufgeheizte Stimmung, dass, ja, auch wenn der Film komplett ruhig ist, sitzt du da immer so komplett angespannt da und denkst so, jeden Moment explodiert da irgendwas und es zerreißt irgendwen, weil das so aufgeladen ist.
Ja, und obendrauf hat er ja auch ziemlich viele Zutaten für wirklich einen sehr nervenaufreibenden Thriller. Also du hast diese Todesumstände oder diesen Unfall, wo nie zu 100% so richtig, okay, was ist ganz genau vorgefallen, und du hast dann auch im Hintergrund noch so ganz viele zwielichtige Geschäfte. Also eigentlich sind da sämtliche Zutaten hier wirklich, um einen sehr nervenaufreibenden Thriller auf die Leinwand zu bringen. Aber er ist wirklich entschleunigt. Irgendwo hatte ich es gelesen, ich weiß nicht, ob es auf der Festivalseite selbst war oder irgendwo anders, ein sehr entschleunigter Arbeitsplatz-Thriller.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, obwohl entschleunigt ist, halt trotzdem, wie ich finde, baut er genug Spannung auf, um einen dran zu halten. Und ich finde eigentlich, das Deprimierendste an dem ganzen Film ist, dass er von Anfang an ja auch gar keine Chance hatte, sich da irgendwie ein Leben aufzubauen. Also man erfährt dann irgendwann, dass ihm der Hossam, der ältere Bruder, in seiner Jugend auch sehr viel Scheiße baut hat und auch anscheinend im Gefängnis war. Und ich glaube ihm am Anfang auch, dass er tatsächlich das will, dass er diesen Arbeitsplatz da jetzt einnimmt, um seine Familie zu unterstützen. Aber er bekommt nie wirklich eine Chance, das zu machen, weil alle wissen, was er getan hat, also auch mit Drogenhandel und allem, und davon auch nicht ablassen, dass ihm im Prinzip am Ende nichts anderes überbleibt, als mehr oder weniger zu sagen, naja, es glauben eh alle das, was ich, also glauben eh alle zu wissen, wie ich bin, dann bin ich halt auch einfach so, weil dann kann ich zumindest noch ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, das, also das ist sehr zermürbend über den ganzen Film hinweg, wenn man so mitbekommt, so ja, okay, der hatte von Anfang an eigentlich keine Chance, weil sein Vater eine Plaudertasche war.
Zumal dieser Film dann auch diese Lebensrealität halt in so nüchternen und schnörkellosen Bildern und Aufnahmen einfängt, dass du, also ich fand wirklich, dieses erste Mal, wenn man allein in diese Fabrik reinkommt und dort so ein bisschen dieses Räderwerk sieht oder die Arbeiter sind, die da auch irgendwie nur austauschbare Rädchen in blauen Overalls sind, aber wie du dort erstmal schon vom Lärm erschlagen wirst, ohne dass, also wo es dann gar keine Rolle mehr spielt, was so richtig du sagst oder was so richtig du, was du für ein Mensch bist, sondern wirklich da in diesem, in dieser Maschine quasi untergehst, das hat dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, auch formal ein bisschen verstärkt, auch wenn der jetzt nie groß irgendwie formalistische Ausreißer oder irgendwie große formale Wagnisse eingeht.
Ja, definitiv. Ich muss aber sagen, also zwei Sachen haben mich dann doch gestört. Ich finde, es fehlt ein bisschen die Motivation, auch von dem Maro, warum er jetzt unbedingt die Schule schmeißen will und arbeiten will, aber auch so generell den ganzen Leuten irgendwie. Und ich fand das Ende, fand ich nicht sehr aussagekräftig. Ich weiß nicht, ob aussagekräftig das richtige Wort dafür ist, aber das Ende hat mich irgendwie nicht befriedigt zurückgelassen.
Also was ich mir bei diesem, bei Maru so gedacht habe, da wird so ein bisschen dieses, also der gibt die Schule auf und arbeitet dann halt dort mit in der Fabrik und all dieses,
ja, genau.
Also dieses Thema rund um Kinderarbeit oder auch um das, dass er ja auch quasi in so ein System einfach reinrutscht, das wird mir irgendwie zu wenig angetastet hier. Klar, es ist nicht sein Blickwinkel. Ich glaube, sein Blickwinkel hätte das Ganze nochmal sehr viel mehr aufgewühlt als jetzt die Perspektive des großen Bruders. Aber mir hat auch bei dem jüngeren Bruder dann schon was gefehlt, weil ich mir gedacht habe, das ist schade, dass der Film dort irgendwie nicht weitergeht, weil es schon Teil dieses Systems oder dieses Ganzen, dieser Fabrik, nicht nur der Fabrik, sondern auch wenn man die Fabrik wieder als was Größeres betrachtet, dieser an der Gesellschaft oder was ist, da hätte es, denke ich, noch mehr Potenzial gegeben.
Ja, und halt nicht auch Teil der Fabrik oder der Gesellschaft, sondern auch Teil des Bruders halt, weil selbst wenn er halt lange weg war, man sieht trotzdem genug Szenen, wo man sieht, wie er sich um seinen kleinen Bruder halt kümmert und irgendwie doch vielleicht will, dass er ein besseres Leben hat und deswegen ja am Anfang auch nicht will, dass er die Schule aufgibt und alles. Das heißt, es hätte ja auch der Blinkwinkel des älteren Bruders sinkt, macht den kleinen Bruder noch ein bisschen mehr Charakter zu geben.
Gut, das waren die drei Filme, die wir aus dem Wettbewerb, ich nenne es einfach mal Wettbewerb, es ist ja so ein Wettbewerb an sich. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme da sind. Ich glaube, es waren gar nicht so viele, es waren vielleicht noch eine Handvoll mehr, wenn überhaupt.
Es sind 6 im Wettbewerb dabei, also noch 3 mehr.
Okay, dann haben wir die Hälfte aus dem Wettbewerb gesehen. Ja. Das ist doch nicht verkehrt. Es gibt aber wie bei jedem Filmfestival ganz viele andere Kategorien noch. Du hattest vorhin gesagt, es gibt den Dokumentarfilmpreis oder da halt, wo die ganzen Dokumentationen laufen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Es gibt Kurzfilme, von denen ich jetzt allerdings gar nicht so viel gesehen habe.
Ich habe die auch mal durchgeschaut, ich habe da leider auch keinen gesehen, obwohl ich das Jahr schon viele Kurzfilme auf Festivals gesehen habe, aber da hat mir keiner was davon gesagt.
Okay, es gibt einen Kinderfilmwettbewerb oder es gibt Kinderfilme, die auf dem Festival gezeigt werden. Es gibt auch viele verschiedene Sondervorführungen und es gibt eine Kategorie, die nennt sich, oder eine Sektion, die nennt sich Best of Festivals. Und da sind ja Filme drin, die im Laufe des Jahres, und das geht ja nun schon ein bisschen, auf den großen und kleinen, auf großen und kleinen Filmfestival rund um die Welt schon gelaufen sind. Die werden wir aber vielleicht ein bisschen knapper machen mit Blick auf die Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir einen aus dieser Sektion auch wieder zusammen gesehen und das ist ein Film, der auch bald bei uns in den Kinos startet. In den deutschen Kinos ab 30. Oktober 2025 ist er bei uns zu sehen und trägt im Deutschen den Titel Sorda, der Klang der Welt.
Ich liebe deutsche Untertitel. Das geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich deutsche Untertitel lese.
Ich muss auch leider da wieder sagen, ich finde das Cover auch nicht wirklich gelungen. Das sieht für mich es sieht für mich nach einer Romantikkomödie oder eben auch der Klang der Welt. Also ja, klar, I get it, verstehe, warum ihr so einen Zusatztitel wählt, aber ich weiß es nicht. Im Original, oder nicht im Original, sondern im Internationalen heißt der auch ganz einfach oder ganz oft einfach nur Death.
Das macht auch viel mehr Sinn.
Ja, worum geht's in Der Klang der Welt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ach komm, Kathi, jetzt, also...
das ist ja schon ein bisschen her, dass ich den auch gesehen habe. Und ich weiß immer noch nicht, ob dieser Film und ich Freunde werden oder nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, ich fand ihn gut. Aber irgendwie kann ich ihn gar nicht greifen. Ich kann trotzdem mal kurz zusammenfassen, um was es geht. Es geht um Angela und Hector, ein Ehepaar. Und sie ist gehörlos, er ist hörend. Und die erwarten ein Kind. Und dann ist mal die erste Frage ist, wird das Kind etwas hören oder wird es nichts hören? Und wie das Kind auch auf die Welt kommt, das Kind, die Tochter heißt Ona. Und es ist ein bisschen auch, also es hat ähnliche Themen wie Mother's Baby auch, dass sich die Angela auch, ja, also das Kind ist dann hören, das Kind hat, also kann hören. Und die Angela ist dann auch so, sie weiß nicht richtig, wie sie mit dem Kind vielleicht umgehen soll oder wie sie ihr halt ihre Sprache beibringen soll. Und ihr Mann ist dann ihrer Meinung nach auch nicht wirklich supportive und ihr Umfeld auch nicht wirklich, auch vor allem ihre Eltern. Und ja, sie fühlt sich da ein bisschen alleingelassen und auch weiß halt nicht, wie sie das angehen soll. Und das versucht der Film zu erzählen. Und wie man merkt, irgendwas hat bei mir ausgelöst, ich kann doch nicht sagen, was.
Ja, aber zumindest die Handlung, das ist es ja. Also ist ja genau das, was du erzählt hast. Das ist mehr oder weniger der Alltag eben dieser Frau.
Ja, genau.
Gab ja in den letzten Jahren, wenn wir jetzt mal gucken, und natürlich gucke ich da zuerst zum Oscar-Gewinner Coda. Seit einigen Jahren ist ja so auch die Perspektive von gehörlosen Menschen immer mal wieder präsent im Kino. Das ist immer noch schrecklich unterrepräsentiert, aber es gibt ja auch mittlerweile wirklich ein paar tolle Beispiele. Coda zählt jetzt für mich persönlich nicht dazu. Ich fand den doch sehr dick aufgetragen. Genau, Drive My Car, weil wir ihn vor uns schon hatten. Da gibt es auch eine wunderbare, also da gibt es einfach, das sind Szenen wirklich, die Szenen gehören mit zu den besten des ganzen Films. Und ich finde, Sorda ist auch richtig gut in dem, wie er in diese Welt eintaucht oder wie er in diese abtaucht, weil er herrlich unverkitscht ist. Er ist nah an seiner Figur, diesen Alltag auch irgendwie greifbar zu machen. Ich finde wie die Figuren agieren und wie sie auftreten, das finde ich einfach authentisch, unverstellt. Es gibt wahnsinnig viele Alltagsszenen einfach, entweder wo sie eben mit ihrem Mann, mit ihren Eltern oder eben mit Freundinnen oder irgendwie so interagiert. Dieses Konfliktpotenzial, was du hast, es ist halt eingebettet in eine Lebensrealität, die komplex ist oder die komplexer ist. Natürlich spielt das immer eine Rolle, aber es ist auch ein bisschen so Rollenverhältnisse oder wie kann man miteinander so kommunizieren oder wie auch die Eltern, die hier ja schon auf eine Art und Weise auch bevormundend ihr gegenüber auftreten. Also ja, da kommen so ganz viele Sachen aufeinander und das finde ich schon ziemlich gut.
Ja, ich stimme dir da auch vollkommen zu, bei allem, was du gesagt hast. Ich finde auch, dass, was du schon gemeint hast, dass die Figuren alle sehr, sehr menschlich sind und ich verstehe, also zumindest jetzt von den beiden, also von dem Ehepaar, verstehe ich beide Seiten. Also wenn es zum Streit kommt, sitze ich da und denke mir so, ja, ich verstehe beide Seiten irgendwo. Warum, also ich verstehe, warum das gerade explodiert und ich verstehe, warum sie gerade wütend aufeinander sind oder warum das gerade ein Problem ist. Und was der Film halt auch meiner Meinung nach gut macht, er liefert keine Antworten. Das klingt jetzt mal schlecht, aber er gibt nicht vor, jetzt eine Lösung für ein Problem zu haben, was real ist und mit dem viele Menschen zu kämpfen haben.
Ja, genau. Also er porträtiert halt einfach Barrieren die es halt in unserer Welt gibt und zeigt auch, ey, es gibt noch ganz schön viele davon. Also genau, wir sind weit entfernt von irgendeiner Welt, wo sich jeder Mensch gleichberechtigt oder mit den gleichen Möglichkeiten irgendwie beteiligen kann. Und ja, also für mich hat er auch obendrein noch mit eine sehr eindringliche Szene, nämlich wenn es dann, und das ist jetzt kein Spoiler, man sieht es auf diesem, zum Beispiel schon auf diesem wunderschön gestalteten Plakat.
Ja.
Das Kind wird geboren und diese Geburtsszene oder all das, was darum dann passiert, was in so einer ausdauernden Art und Weise ja fast mit einer Einstellung oder so eingefangen ist, dieser Stress, dieses Chaos, diese also schwitzige Hände bekommt man allein vom Zusehen. Ich fand diese Szene wirklich herausragend.
Ja, und halt dort auch dass die Ärztinnen und Ärzte halt gar nicht darauf eingestellt sind, was sie machen sollen, wenn die Person, die da jetzt gebärt, nicht hören kann und wie sie ihr Anweisungen geben sollen. Ja. Und wenn sie dann auch ihren Mann halt wegschicken, wo er aus ist, aber dann hat sie ja keine Ahnung, was um sich herum, also was passiert, weil auch die Ärzte an einem Mundschutz tragen, natürlich. Mhm. Und sie halt dann auch keinen Weg haben, sie irgendwie, also weil halt alles rum auch um Wusels, alles schnell ist und alles laut ist, sich irgendwie verständlich zu machen oder halt zu sagen, was sie fühlt oder wie sie halt gerade geht und alles. Und was ich sehr schön finde, ist, weil ich das verstanden habe, was auch Sinn macht bei dem Film, aber sollte generell sein, dass der Film, glaube ich, von Haus aus einfach komplett untertitelt ist. Also alles, sowohl die Gebärdensprache als auch die Spanisch reden sie.
Ja, ist ein spanischer Film, genau.
Ja.
Was ich nur noch hinzufügen würde, die Eva Libertad, die Regisseurin, die schöpft auch meines Wissens nach aus einfach privaten, persönlichen Erfahrungen. Ich weiß gar nicht, ob es die Schwester war oder sie hat auf jeden Fall im engeren Familienkreis eben eine Figur, sondern ein echter Mensch.
Dass du wieder weißt, Paus Leben ist ein Film.
Ein Familienmitglied, das Wort habe ich gesucht, das eben gehörlos ist und da eben auch der Alltag sich hier auch in dem Film wiederfinden lässt oder zumindest ein bisschen davon inspiriert ist. Und ich finde, man merkt das. Also ich finde, man merkt, also es ist ein Film, der jetzt nicht von jemandem gemacht ist, der noch nie etwas irgendwie mit Menschen, der sich das so ein bisschen vorstellt, ausdenkt, sondern hier ist so viel eben auch von Hürden oder was porträtiert, dass das schon was ist, was einfach nah an den Menschen ist.
Ich möchte abschließend noch eine Sache sagen. Wie gesagt, ich finde nicht, dass der Film schlecht ist. Ich kann ihn nur noch nicht ganz greifen. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist ganz eigenartig, aber vielleicht wird's ja noch.
Bei den nächsten Filmen musst du erstmal gar nichts greifen, außer vielleicht die Worte, die ich dir zuschicke. Denn es gibt noch zwei Filme, die ich gesehen habe. Ein davon, das ist auch wieder etwas länger her, der ist eine Doku, läuft aber glaube ich auch unter der Sektion Best of Festivals, nennt sich Timestamps, ist auch wieder eine europäische Koproduktion, ist aber vor allen Dingen eine Produktion, die den Schulalltag in der Ukraine porträtiert und das in verschiedenen Schulen über das Land verstreut und wie eben diese Schule oder wie Schule an sich im Alltag des Krieges, der nun schon so lange andauert, wie der stattfindet oder wie die Kinder zur Schule gehen, wie Schulfeste stattfinden, wie Unterricht gelebt wird, wie der Krieg auch irgendwie Einfluss eben in die Schule findet und wie die Kinder und Jugendlichen trotzdem irgendwie weiter lernen oder das trotzdem irgendwie weitergeht. Guckt da einmal in verschiedene Städte, ukrainische Städte, mal ein paar, die näher an der Front sind oder ein bisschen weiter weg und ja, zeigt einfach so ein bisschen die Auswirkungen. Was hat sich in diesen Jahren geändert oder wie ist halt momentan der Stand, der Timestamp? Also es ist wirklich so ein, wir gucken jetzt, ich meine, der Film ist Anfang des Jahres, lief auf Berlinale, also dann im letzten Jahr mehr oder weniger gedreht worden und das ist eben der Timestamp und das ist dieser Zeitabriss, den diese Doku abbildet. Und jeder, der sich vielleicht für solche Filme so rund ums Thema Schule, vielleicht auch, wenn es so in Richtung Herr Bachmann und seine Klasse, auch wenn es jetzt hier keine zentrale Figur gibt, um die sich dieser Film rankt, wer Filme in die Richtung mag, der, für den wäre vielleicht auch Timestamps von Katharina Gornostai etwas. Und wir bewegen uns gar nicht so weit weg, fällt mir gerade auf. Wir bleiben nämlich im Schulgebäude oder im Schulbereich. Es gibt noch einen Film, der heißt Lesson Learned von Balint Szimler. Das ist eine ungarische Produktion. Und in dem Film geht es um einen Jungen, den Palko, der kommt aus Deutschland in seine Heimat in Ungarn zurückgezogen, weil seine Mutter dort jetzt arbeitet, und er geht dann dort an eine ungarische Schule, und in dieser ungarischen Schule gibt es zum Beispiel auch eine junge Literaturlehrerin, die ist auch neu, und die beiden, deren Wege zeichnen sich so ein bisschen parallel, denn beide sind so ein bisschen Ausreißer in diesem Schulsystem, das sehr engstirnig und sehr altmodisch erscheint, in dem es halt für die absurdesten Dinge Strafen gibt und so. Also der Film porträtiert das ungarische Schulsystem oder ein Teil dieses ungarischen Schulsystems in einem sehr einengenden, mit einem sehr einengenden Charakter und einer sehr, oder mit einem Charakter, der eben keine Abweichungen oder keine eigenen Ideen oder was zulässt. Auch die Lehrerin wird von den alteingesessenen Lehrkräften da belächelt für die Methoden, die sie hat, oder dass sie mit den Kindern Spiele spielt oder auch mal im Klassenzimmer sich bewegt oder so. Also ich glaube, man kennt ja dieses Grundprinzip. Ein Lehrer, so ein junger, dynamischer Lehrer kommt in so eine Schule und lehnt sich so ein bisschen gegen die Schüler auf. Und Lesson Learned macht das aber auf eine sehr, ähnlich wie Sorda, auf eine sehr unkitschige oder undramatisierte Art und Weise, sondern er ist viel dabei und ist auch viel mal im Lehrerzimmer dabei, wo wirklich also manche Diskussionen dort schwer zu ertragen sind, wie viel dort festgefahren ist, wie viel dort festsitzt, wie viele doch irgendwie verletzte Egos dort sind. Also die Lehrkräfte machen dort wirklich, oder die Schauspielenden der Lehrkräfte machen dort wirklich einen guten Job, da, wenn man sich da ständig die Stirn runzelt. Und ich finde, der Film ist halt immer dann nochmal besonders toll, wenn er eben wie seine Hauptfiguren so versucht, eben daraus irgendwie auszubrechen. Oder daraus halt versucht, sich zu befreien. Und es gibt so die ein oder andere Szene. Es gibt in der Mitte des Films oder im zweiten Drittel gibt es eine Theatersequenz, die irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde geht, wo die Schüler Theater spielen. Und das ist eine Szene, die fühlt sich so ein bisschen herausgefallen aus. Und ich finde sie super. Oder es gibt am Ende etwas, was passiert, das sticht da hervor. Es gibt auch immer mal hier und da einen Musikeinsatz, der das Ganze regelrecht aufzurütteln versucht. Das ist ein Film, der nimmt sich halt so ein wirklich eigentlich bekanntes Motiv, nutzt es aber nicht so dramatisch aus. Also er verhält sich eigentlich relativ authentisch und ganz ungezwungen, auch im Zusammenspiel zwischen den JungdarstellerInnen und der Lehrerin oder zwischen denen. Und ja.
Irgendwie habe ich auch Bock auf den. Ich hatte in der Volksschule, hatten wir eine ungarische Partnerschule, weil ich an der Grenze aufgewachsen bin, und die waren ein paar Mal da und wir bei denen. Aber da, also auch viel zu jung, um zu sagen, wie dort die Umstände waren. Aber vielleicht wäre das mal ein interessanter Einblick. Ja.
Und ist halt noch insofern besonders, dann bin ich auch fertig mit diesem Film, dass er sich wirklich rein auf die Schule konzentriert, rein auf den Schulkontext. Die Figuren kommen und gehen, es wird über mehrere Tage wird das porträtiert, aber du siehst sie eigentlich, kleine Ausnahme, nie außerhalb der Schule oder auch nie mit Figuren außerhalb der Schule so richtig interagieren. So zum Beispiel der Palko, der hat eine Menge im Kopf, hat auch seine Familie und auch mit seiner Mutter, aber die Mutter spielt eigentlich nie richtig eine Rolle. Sondern es ist wirklich, es wird, wir haben diesen, du hast diesen kleinen Schulkosmos und der wird wirklich konsequent kanalisiert in diesem Film. Und dann haben wir geguckt, okay, was nicht nur, was ist innerhalb dieses Bildungssystems vielleicht dysfunktional, sondern was kommt vielleicht auch politisch, also es werden auch Lehrer dann entlassen. Das ist ja alles so ein bisschen so ein kleiner Schmelztiegel.
Okay, es klingt aber eigentlich sehr spannend. Mal schauen.
Ja. Okay, dann waren das eigentlich so die Filme, die wir uns speziell jetzt aus dem Programm des 15 Filmfestivals nochmal angeguckt haben. Vielleicht interessiert euch das ein oder andere. Es läuft vom 9. September bis zum 16. September in den Städten, die Kathi vorhin genannt hat.
Soll ich nochmal?
Wer es nicht weiß, der muss nochmal zurückspulen. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass einer unserer netten KollegInnen das auch unten in der Podcast- oder in der Folgenbeschreibung verlinkt hat. Nicht wahr,
ja,
Kathi?
Ich nämlich. Ja, natürlich.
Sehr schön.
Für dich alles, Paul.
Kurz noch Name-Dropping, beziehungsweise was gibt's noch so? Wir haben vor uns von Dokumentationen gesprochen und da hatten wir ja zuletzt erst einen ganzen Cast zum Doc-Filmfest München, so rum. Und da haben wir unter anderem über Filme gesprochen, die jetzt auch hier beim 15-Filmfest zu sehen sind.
Ja, nämlich, ich glaube, Silent Observers, das ist mit der Katze. Genau, und Ai Weiwei's Turandot, den haben wir damals beide gesehen.
Und Burlandia, den hat er auch, glaube ich, Olli besprochen.
Genau, wenn euch die interessieren, könnt ihr dort reinhören. Ist ein bisschen her, aber findet ihr schon im Podcatcher.
Genau, und dann von mir noch ein kleiner Hinweis. Es laufen natürlich noch viele andere Filme, auch Filme, die demnächst vielleicht auch zu uns nach Deutschland kommen, dort einen Kinostart haben. Und einer, den es sicherlich auch bald hier zu sehen gibt, ist der neue Film von Christian Petzold, der jedenfalls auch dort in einigen Vorstellungen schon zu sehen ist. Wer den also schon vorab im Kino oder auf dem Festival sehen will, der hat dort die Chance dazu. Apropos die Chance dazu haben, wo hat man denn die Chance, dich vielleicht demnächst mal wieder beim Telestammtisch zu hören?
Oh, das ist eine gute Frage. Oh, ich demnächst irgendwann vielleicht hoffentlich Staffelfazit zu NCIS Origins. Ansonsten kam vor kurzem von Johannes und mir die Besprechung zur zweiten Hälfte der neuen Pokémon-Serie. Ah ja, und Tony und Siebe, nochmal NCIS. Tony und Siebe habe ich mit Therese und Chef Andy auch gemacht. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr dort gerne reinhören.
Okay. Dann würde ich sagen, es freut uns, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr hier bei uns vorbeihört. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr einen Kommentar oder eine Bewertung dalasst auf den gängigen Podcast-Portalen. Oder ihr könnt uns dort auch auf Social Media kontaktieren, bei Instagram oder über unseren Discord-Server, dem ihr gerne joinen könnt. All das findet ihr unten in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei dir, Kathi, fürs Dabeisein und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.